Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Heiß und Kalt, dem Kulturpodcast. Am Mikrofon ist der Frederik.
Und hier ist Janina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Für die heutige Folge unterhalten wir uns mit einer Person, die als Kuratorin an einem ganz bekannten deutschen Museum arbeitet. Und zwar ist die Rede vom Städel-Museum in Frankfurt am Main. Die haben nämlich vor kurzem eine neue Sonderausstellung gestartet und die handelt von einer Künstlerin, die vielen erstmal gar kein Begriff ist.
Dabei handelt es sich um die Malerin Ottilie W. Röderstein, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und gearbeitet hat als Künstlerin. Und ursprünglich kommt sie aus der Schweiz, ist dann nach Zwischenstationen in Berlin und Paris in Frankfurt gelandet und hat da einige Zeit lang gelebt und gearbeitet. Und die Ausstellung Freischaffend im Städel-Museum zeigt neben Kunstwerken von Ottilie Röderstein auch ihren Lebensweg. Und der ist nicht so ganz konventionell.
Ja, Ottilie W. Röderstein hat Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts schon ein Leben geführt, wie das heute manche noch tun. Sie war nämlich als Freiberuflerin tätig, hat eben Auftragsarbeiten gemalt. Sie hatte ein kleines Atelier, ist viel reisen gewesen und hatte generell so diesen Wunsch, sehr frei und unabhängig zu leben.
Was es genau mit der Künstlerin Ottilie W. Röderstein auf sich hat, wollen wir jetzt von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Sammlung Kunst der Moderne am Städel-Museum, Eva Maria Höllerer, erfahren. Hallo, Eva Maria Höllerer vom Städel-Museum.
Ja, hallo.
Wir sprechen heute über die Ausstellung Freischaffend, die sich der Malerin Ottilie Wilhelmine Röderstein widmet. Den Namen, den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Wer war denn Ottilie Röderstein genau und wie ist sie zu diesem Beruf gekommen?
Ottilie W. Röderstein war eine Malerin, vor allem des 19. Jahrhunderts, war aber bis zu ihrem Tod 1937 tatsächlich künstlerisch tätig. Im 19. Jahrhundert musste sie ihre Ausbildung als Künstlerin, ihre Karriere sich als Frau tatsächlich erkämpfen, erarbeiten. Es entsprach nicht den Konventionen, dass eine Frau aus bürgerlichen Verhältnissen überhaupt ja, eine Arbeit aufnahm. Und insofern ist nicht nur das Werk von Ottilie W. Röderstein bemerkenswert, sondern eben auch ihr Lebensweg, der Kontext, der zeithistorische Kontext.
Auf den Lebenskontext wollen wir auch noch eingehen, um kurz für die Hörerinnen und Hörer eine Einordnung vorzunehmen. In welchem Stil hat denn Ottilie Röderstein gemalt?
Da wird es schon schwierig tatsächlich. Sie hat begonnen im, also 1880, während ihrer Ausbildung mit einem Stil, der sich an der Malerei, die im Pariser Salon präsent war, orientiert hat. Also sie hat sich eingeordnet zwischen einem akademischen Stil und einem Stil, der ein bisschen lockerer war, sozusagen die Mitte zwischen zu avantgardistisch und traditionell akademisch. In den 90er Jahren hat sie sich stilistisch sehr stark gewandelt. Sie hat mit Eye-Tempera-Farben gearbeitet, in einem Stil, der sich stark an den alten Meistern, an der italienischen Renaissance orientiert hat. Um 1900 gibt sie diese Art zu malen wieder auf. Experimentiert mit impressionistischen Stilelementen und findet dann 1910 oder nach 1910 in ihrem Spätwerk zu einem sachlich reduzierten Stil, der einerseits mit Fläche und Linie arbeitet, aber immer noch auch diese malerischen Elemente weiter pflegt. Also man kann ihr nicht so wirklich ein Etikett wie Impressionismus, Symbolismus etc. etc., wie wir Kunstgeschichte eigentlich erzählen oder oft erzählen, aufdrücken, aufkleben. Sie hat sich da wirklich sehr stark und vielfach in ihrer Karriere gewandelt.
Was würdest du sagen, ist die Ursache, warum sie so viele Stile ausprobiert hat?
Ich glaube, zum einen Neugier und auch eine gewisse Offenheit gegenüber dem, was sozusagen in der Kunstwelt um sie rum war. Sicher war auch ein Aspekt, dem sie Rechnung trug, dass sie Auftragsmalerin war oder dass sie als freischaffende Künstlerin eben von Aufträgen lebte und damit eben auch dem Kundenwunsch in einem gewissen Maße eben Rechnung tragen musste. Zum anderen hat sie als ihre eigenen künstlerischen Vorbilder zwei sehr unterschiedliche Künstler gewählt. Einmal Diego Velázquez, der für so einen flotten, skizzenhaften Pinselstrich bekannt und berühmt war, und andererseits Sandro Botticelli, eben ein Künstler der Spätrenaissance, der eben sehr linear zeichnerisch seine Werke angelegt hat. Und es sind tatsächlich auch die beiden Pole, zwischen denen sie schwankt und die sie erst im Spätwerk sozusagen auch ja, zu einer Einheit in ihren eigenen Werken bringt. Und ich glaube, es war schon immer ja, dieses Probieren, diese beiden Stilvorbilder sozusagen zu vereinen.
Ja, du hast jetzt schon erwähnt, dass es auch damals nicht ganz so üblich war, dass Frauen überhaupt aus bürgerlichem Hause dann einen Beruf ergriffen haben. Wie hat sie das gemacht, sich trotzdem als Malerin durchzusetzen?
Zum einen hat sie den Widerstand ihrer Mutter gebrochen. Die war zunächst gar nicht begeistert, dass ihre Tochter eine künstlerische Laufbahn einschlug. Die Norm hat vorgesehen, dass Töchter aus gutem Haus Ehefrauen und Mütter werden. Auch Ottilie Röderstein musste in ein Mädcheninternat nach der Schulausbildung, das quasi dafür geschaffen war, sie auf diesen Weg der Hausfrau und Mutter vorzubereiten, hat das aber total abgelehnt und hat dann 19-jährig in Zürich ihre erste Ausbildung als Künstlerin, Malerin aufnehmen können in einem Atelier eines Künstlers, den man heute gar nicht mehr kennt, Eduard Pfiffer. Genau, und dann ist sie über den Umweg Berlin, wo sie ebenfalls in ein Damenatelier von einem renommierten Porträtmaler Karl Gussow eintritt, ist sie nach Paris gegangen. Und dort waren die Möglichkeiten für Künstlerinnen vielfältiger, sicher auch nicht einfach, aber es haben sich eben dort zum einen Privatakademien etabliert, wo Künstlerinnen der Zugang offen stand. Und Ottilie Röderstein wählt wiederum ein Damenatelier von zwei sehr angesehenen, bekannten Porträtkünstlern, Jean-Jacques Henner und Carolus Durand. Das waren Maler, die auf den Pariser Salons immer vertreten waren, die die ganze Pariser High Society porträtiert haben und eben auch diesen Stil, der weder akademisch noch zu avantgardistisch ist, juste milieu, hat man damals gesagt, eben gepflegt haben, und da ordnet sie sich ein.
Und gibt es da irgendwelche Informationen, wie sie auf diese Idee gekommen ist, Malerin zu werden? Also oft ist es ja so, man macht irgendwie das, was die Eltern beruflich gemacht haben. Wie ist sie da auf diese Idee gekommen?
Ihr Vater, Mann, war Kaufmann, ihre Mutter Hausfrau. Also insofern ist sie da nicht in vorbereitete Fußstapfen getreten. Sie erzählt in einer ganz kurzen Autobiografie, die sie geschrieben hat, dass es der Anlass war, dass dieser Maler Eduard Pfiffer eben die Familie porträtiert hat und dass sie darüber, über das porträtiert werden und sozusagen zuschauen zu können, wie der Maler arbeitet, eben der eigene Wunsch geboren war, Malerin zu werden. Wie viel da jetzt wirklich konkreter Wahrheitsgehalt da ist oder inwiefern es einfach auch eine Erklärung der Künstlerin selber war, um sozusagen auch ein bisschen den Mythos, den Künstlermythos zu befördern. Das ist heute schlecht nachvollziehbar, aber sie muss an einem gewissen Punkt natürlich in ihrer Kindheit mit dem Beruf in Kontakt gekommen sein.
Und jetzt hattest du ja schon erwähnt, dass sie ihre Ausbildungszeit in Zürich, Berlin und dann Paris bestritten hat. Und in den 90er Jahren, im 19. Jahrhundert, ist sie ja dann auch nach Frankfurt gekommen. Welche Rolle spielte denn die Stadt Frankfurt in ihrem Leben und was hat sie auch für die Stadt selbst bewegt?
Also Frankfurt war sicher eine wichtige Station im Leben von Ottilie Röderstein. Sie kam 1891 mit ihrer Lebenspartnerin Elisabeth Winterhalter hierher. Frankfurt war damals kein großes Kunstzentrum in Deutschland, hatte aber eine aufstrebende, finanzstarke Bürgerschaft, ein Bürgertum, das auch gerne in repräsentative Porträts investiert hat. Über eine Kollegin, die sie bereits eben in Zürich bei Pfiffer kennengelernt hatte, und also Marie Sommerhoff, die in Hanau studiert war, war vielleicht auch schon so ein erster Kontakt mit Frankfurt hergestellt. Elisabeth Winterhalter kann hier eine gynäkologische Praxis als Ärztin übernehmen, wird dann auch am Senckenbergischen Institut forschen und Operationen durchführen. Also es gibt viele Gründe, warum Frankfurt für die beiden Frauen ein gutes Pflaster war, sozusagen. Die Frauenbewegung in Frankfurt war auch schon seit den 1860er Jahren sehr aktiv. Vielleicht war auch das ein Grund, dass man hier berufstätigen Frauen ein bisschen aufgeschlossener war als andernorts in Deutschland. Und so konnten sie eben beide gut Fuß fassen. Die eine als Künstlerin, die andere als Ärztin. Und Ottilie Röderstein wurde dann auch wirklich die gefragteste Malerin Frankfurts, die bekannteste, war aber auch über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannt. Sie war eine hervorragende Netzwerkerin. Sie hat sich dann früh ein Atelier am Städtischen Kunstinstitut gemietet, hat dort mit den Künstlerkollegen und Kolleginnen vielfach eben Kontakte gepflegt. Auch darüber hinaus mit den in Frankfurt ansässigen Künstlern. Ja, sie war vielfältig vernetzt in Frankfurt.
Und es gibt ja auch ein Begleitheft zu der Ausstellung. Da steht auch beschrieben, dass sie viel Kontakt zu männlichen Kollegen pflegte. Waren da auch Künstlerinnen in dem Kreis zu der Zeit?
Also am Städtischen Kunstinstitut gab es schon ab den 1870er Jahren ebenfalls etwas wie eine Damenklasse, die sich etabliert hatte. Also auch dahingehend war man in Frankfurt vielleicht schon einen Ticken weiter als in manch anderer Stadt in Deutschland. Sie hatte eben ihre Kollegin Marie Bertuch, beziehungsweise geborene Sommerhoff, später verheiratete Bertuch. Mit der hat sie zusammen, schon bevor sie an Städtischen Kunstinstitut ein Atelier hatte, ein privates Atelier für Schülerinnen unterhalten. Insofern hat sie sehr viele Künstlerinnen ausgebildet, aber sie war auch deutschlandweit und natürlich auch in Paris sehr, sehr, sehr eng vernetzt, gerade eben mit Künstlerkolleginnen, also Malerinnen, aber auch Bildhauerinnen. Dora Hitz ist eine Künstlerin, mit der die in Berlin dann ansässig war und mit der sie Kontakte pflegte. Martha Stettler und Alice Dannenberg sind Künstlerkolleginnen in Paris, mit denen sie zeitlebens Kontakte pflegte. Da wären noch viele, viele andere Namen, die nicht so bekannt sind, die man hier nennen könnte.
Und gerade wenn du sagst, dass sie so bekannt war und so eine gute Netzwerkerin und in der Stadt und darüber hinaus jeder ihre Werke kannte, wie ist es dann passiert, dass sie heute dann in Vergessenheit geraten ist? Zum einen, oder also zumindest habe ich das Gefühl, dass viele Leute sie nicht kennen. Und was gibt Anlass, sie jetzt aber wieder zu entdecken auch?
Warum sie vergessen wurde, genau können wir das natürlich nicht rekonstruieren. Es hat wahrscheinlich auch verschiedene Gründe. Zum einen, sie war eine Künstlerin. Schon Künstlerinnen haben in der Kunstgeschichte, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten erzählt haben, nur eine Randbedeutung. Erst seit 1980 interessiert sich die Kunstgeschichte eigentlich verstärkt für weibliche Positionen in der Kunst, auch für die Frage, welche Möglichkeiten der Ausbildung hatten sie, welche Möglichkeiten hatten sie auszustellen. Das ist sicher der eine Grund. Ein weiterer Grund ist, glaube ich, ihre Stilvielfalt. Sie hat sich nicht festgelegt, deswegen entspricht sie nicht diesem Narrativ der Kunstgeschichte, die in Ismen erzählt wird. Also sie hat symbolistische Tendenzen in ihrem Werk aufgenommen, sie hat impressionistische Tendenzen aufgenommen. Stilelemente, die man als neusachlich vielleicht definieren könnte. Aber nicht in dem Sinne, dass sie wirklich ganz konkret diesen Stilrichtungen zugeordnet werden kann, dass sie sich dort als Pionierin betätigt hätte, sozusagen als Vorbereiterin, Vorgängerin dieser Stilrichtungen. Ich glaube, auch das ist ein Grund, diese Moderne, das juste Milieu, also diese Moderne der breiten Masse wurde wenig tatsächlich berücksichtigt in Ausstellungen in der Kunstgeschichte. Das ist auch erst in den letzten Jahrzehnten verstärkt in den Fokus einfach gerückt. Ein weiterer Grund wäre vielleicht, dass sie nie abstrakt wurde. Sie hat im Spätwerk sehr stark mit Vereinfachung experimentiert, auch bleibt aber dem Naturvorbild immer treu. Damit auch sozusagen der Ästhetik des 19. Jahrhunderts. Und gerade in Deutschland hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 50er, 60er Jahren, sehr stark einfach für Positionen der abstrakten Malerei interessiert. Auch das mag dazu beigetragen haben, dass Künstler und auch Künstlerinnen wie Röderstein eben, die diesem Naturvorbild verhaftet blieben, weniger berücksichtigt wurden. Und gerade im Moment ist wieder sehr stark der Fokus auf, ich will nicht sagen feministische Tendenzen in der Kunst, aber es ist eben ein breites öffentliches Interesse an der Frage, da wie konnten Künstlerinnen sozusagen in einer Zeit, wo es eigentlich nicht üblich war, sich etablieren eben in diesem Beruf. Welche Rückkopplungen hat es auch auf die Gegenwart? Auch das ist eine Frage, die einfach in den letzten 10, 20 Jahren wieder stärker sozusagen in den Fokus gerückt wurde. Und ja, auch das Städelmuseum hat schon mit anderen Ausstellungen sozusagen wie zu Lotte Laserstein dieses Eigeninteresse wieder sozusagen entdeckt, Künstlerinnenpositionen, die auch dann mit der Sammlung, mit der Geschichte von Frankfurt auch verknüpft sind oder der Region Frankfurt-Taunus-Kreis. Röderstein war ja auch in Hofheim sehr aktiv, das darf man nicht vergessen.
Und welche Rückkopplungen gibt es? Also in dem Sinne, wie haben sich Frauen damals durchgesetzt mit ihrer Arbeit, mit ihrer Malerei? Was habt ihr da an Rückkopplungen und Bedeutungen für heute entdeckt?
Ich glaube, was immer noch gültig ist, ist, dass Künstlerinnen ein sehr starkes Netzwerk einfach pflegen müssen. Im 19. Jahrhundert war es der Ausschluss aus der Akademie, die ja gleichzeitig erschwert hat, Kontakte zu Sammlern, zu Galeristen, zu anderen Kolleginnen und Kollegen zu etablieren und zu pflegen und sich dann einfach einen Namen auch zu machen auf dem Kunstmarkt. Und ich glaube, dass die Netzwerke auch heute noch für Künstlerinnen, obwohl sie jetzt natürlich ein akademisches Studium machen können, wie die Männer auch, dass die immer noch wichtiger sind, weil man eben mit anderen Schwierigkeiten auch zu kämpfen hat wie Männer.
Wir sind auch über eine Bezeichnung gestolpert, die ihr oft angehangen wird, nämlich dass sie als Malerin mit männlichem Talent bezeichnet wird. Da bleibt man ja so ein bisschen dran hängen, irgendwie an diesem Ausspruch. Was ist damit gemeint?
Es meint eigentlich, wenn man jetzt sozusagen aus den Kritiken des 19. Jahrhunderts spricht, wo das eben oft Thema ist, eine Malerin mit männlichem Talent oder ähnliches, dass es eine Künstlerin ist, die malerisch sehr gut ausgebildet war, also ein qualitativ hochwertiges Werk geschaffen hat. Es war eine Malerin, die ernstzunehmend ist und auch eine Malerin, die eine gewisse Eigenständigkeit pflegte. Malerinnen wurden im 19. Jahrhundert sehr stark auf die Rolle der Kopistin, der Dilettantin festgelegt und nur den Männern wurde sozusagen dieses schöpferische Ingenium, der Ideenreichtum zugeschrieben. Es wurde argumentiert, Frauen hätten dieses aufgrund ihrer biologischen Natur nicht oder ihrer geistigen Fähigkeiten. Und wenn eine Künstlerin dann als Künstlerin mit männlichem Talent beschrieben wird, ist es vordergründig ein Lob der Qualität ihrer Arbeit. Aber es zeigt natürlich auch, dass es gar keine Kategorien gab, wie man sozusagen das Werk, die schöpferische Tätigkeit, die Kreativität von Frauen bewertet, dass man dazu eben immer den Vergleich zu den Männern brauchte. Ja, dass wie ein Mann sozusagen dann schon ein großes Lob für eine Frau war, ist eigentlich. Ja, es spricht sehr viel für die Zeit, in der sie lebte, einfach und für diese stark zementierten Geschlechterrollen, die sich natürlich auf alle Lebensbereiche und auch auf die Kunst ausgewirkt haben.
War das dann auch ein Grund dafür, die ganze Ausstellung jetzt freischaffend zu nennen? Da kommen ja wahrscheinlich mehrere Stränge zusammen, die dazu geführt haben. Aber vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Genau, also wir fanden freischaffend sehr passend, weil sie natürlich als freischaffende Künstlerin Eigenständigkeit bewiesen hat, auch finanzieller Natur. Sie musste sich Freiräume erkämpfen, um überhaupt diesen Beruf ergreifen zu können. Durch diesen Beruf hatte sie dann aber auch Freiräume im Privatleben, die anderen Frauen im 19. Jahrhundert eben nicht offen gestanden sind. Röderstein ist sehr mobil, sie reist vielfach nach Paris. Sie hat bis 1914, also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, weiterhin ein Atelier in Paris. Sie lebt dort mehrere Monate im Jahr, arbeitet dort mehrere Monate im Jahr. Sie raucht, sie fährt Fahrrad, sie steigt mit Winterhalter auf die höchsten Berge der Schweiz. Sie ist im Mittelmeerraum unterwegs auf Reisen in Nordafrika. All das waren keine Selbstverständlichkeiten für Frauen und sozusagen, indem sie sich diese finanzielle Eigenständigkeit durch ihren Beruf, durch das Künstlerinsein geschaffen hat, haben sich die dann auch sozusagen im Privatleben fortgesetzt.
Also hat sie quasi geschafft, das von ihr gewünschte oder angezielte unabhängige Leben zu führen am Ende, oder musste sie viele Kompromisse auch eingehen?
Ich denke, dass sie schon auch Kompromisse eingehen musste. Sie war weiterhin sehr bürgerlich unterwegs. Also sie hat nie das Leben einer Bohémienne, also einer ganz freien künstlerischen Existenz geführt, sondern hat sich schon sozusagen an gewisse gesellschaftliche Regeln dann weiterhin gehalten, um eben dann auch sozusagen ja, bei einem breiten Publikum Anerkennung zu finden und auch Aufträge zu finden. Als Porträtmalerin war sie sicher auch gewissen Zwängen unterworfen oder musste Kompromisse eingehen, wo sie zum Beispiel nicht ihren ganz eigenen Geschmack zu 100% durchsetzen konnte, sondern eben auch auf Auftraggeberwünsche Rücksicht nehmen musste. Sie schafft aber auch freie Werke, also die für keinen Auftraggeber gedacht waren, wo sie sich zum einen selber positioniert in Ausstellungen als Künstlerin. Auch das, also auch diese Freiheit nimmt sie sich dann sozusagen.
Und in der 7. Podcast-Folge haben wir schon mit der Bundeskunsthalle in Bonn über die Ausstellung zur Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir gesprochen. Die ist ja dann kurz danach geboren worden und dann später aktiv gewesen. Dort ist schon vorhin kurz angerissen, dass auch Ottilie Röderstein in der Frauenbildung und in der Emanzipationsbewegung sich engagiert hat. Wie ist sie denn in dieser feministischen Bewegung genau einzuordnen?
Also Ottilie Röderstein selbst war nie politisch und hat sich auch in der Frauenbewegung nicht so dezidiert öffentlich geäußert und engagiert, wie das zum Beispiel ihre Lebenspartnerin Elisabeth Winterhalter gemacht hat. Winterhalter hat sich spätestens in Frankfurt dann sehr stark für die Frauenbildung eingesetzt, hat dazu publiziert, hat den Verein Frauenbildung, Frauenstudium mitgegründet mit anderen Protagonistinnen der Frankfurter Frauenbewegung, damit eben jungen Frauen gymnasiale Bildung zum Teil werden konnte und damit eben sozusagen dann auch ein akademisches Studium als Endergebnis möglich war. Mhm. Röderstein selbst hat sich zurückgehalten, lange Zeit auch in Künstlerinnenvereinigungen, hat sich erst spät 1913 im Frauenkunstbund dann engagiert. Ihr war es wichtig, und das ist eigentlich das wirklich Moderne an ihrer Haltung auch, dass ihr Werk beurteilt wird jenseits der Geschlechternormen, also jenseits der Kategorien Frau oder Mann. Sie wollte aufgrund der Qualität ihrer Werke als Künstlerin Anerkennung finden und bewertet werden. Und das ist in einer Zeit, wo das Frau und Mannsein so starren Normen entsprach, glaube ich, extrem fortschrittlich und auch heute noch aktuell. Genau, aber sie war eher sozusagen die durch ihr praktisches Leben, durch die Qualität ihrer Werke für junge Frauen ein Vorbild waren. Eine ihrer Schülerinnen, Mathilde Battenberg, sagt es dann auch anlässlich des 70. Geburtstags von Röderstein so, dass sie eben ein Stück Frauenfrage praktisch gelöst hat. Durchgängig hohe Qualität ihres Werks und durch ihren einfach freien, selbstbestimmten Lebensstil.
Aber sie ist schon auch nicht unter einem Pseudonym in ihren Kunstwerken aufgetreten, sondern unter ihrem Namen und wollte darüber dann auch so beurteilt werden über ihre Qualität.
Genau, also sie hat nie ein Pseudonym verwendet. Sie hat in den späteren Jahren dann Kürzel verwendet, OWR für Ottilie W. Röderstein. Aber zu dieser Zeit war sie gut bekannt, sodass jeder sozusagen dieses Kürzel, dieses Monogramm mit ihr als Person und als Frau auch in Verbindung bringen konnte.
Und 1902 hat ja dann das Städtische Kunstinstitut Rödersteins Gemälde Lesende alte Frau erworben. Was ist an dem Gemälde besonders und auch an diesem Erwerb?
Am Gemälde ist eigentlich erstmal besonders, dass es selbst für Röderstein ein relativ traditionelles Sujet zeigt, eben eine lesende alte Frau, wie man sie vielfach auch in den Gemälden der niederländischen Malerei findet. Auch in der Malweise orientiert sie sich durchaus eben an dieser Tradition. Ich glaube, gerade deswegen, weil es so traditionell ist, ist es von der Administration des Städtischen Kunstinstituts erworben worden. Das war jetzt nicht der aufgeschlossenste, selber auch avantgardistischste Haufen, sondern man war eben sehr traditionell auch eingestellt. Es ist aber ein grandios gut gemaltes Werk zum einen, und es ist das erste Werk einer lebenden Künstlerin, das aktiv erworben wurde von der Administration des Städtischen Kunstinstituts.
Also ja, auch ein Zeichen, auch für die Qualität dann ihrer Kunst nochmal. Vielleicht kannst du nochmal für die Hörerinnen und Hörer beschreiben, was auf dem Gemälde genau zu sehen ist.
Man sieht eine alte Frau, die ist bekleidet mit einer weißen Haube und die liest gerade in einem Buch. Man kann nicht erkennen, was in diesem Buch steht, aber man sieht, dass es einen roten Schnitt hat, einen roten Seitenschnitt. Insofern ist es ein wertvolles Buch wahrscheinlich. Und zusammen mit dieser Haube, die Frau ist ansonsten schwarz gekleidet, ganz neutral, kann man eben Rückschlüsse ziehen, dass es sich wohl um eine Betthaube handelt und dass diese alte Dame in der Bibel liest vor dem Zu-Bett-Gehen. Das ist ein ganz klassisches Genre-Stück, ein ganz klassisches Thema eben dieser niederländischen Maltradition.
Gibt es denn über dieses Bild hinaus bestimmte Werke, die dich am meisten begeistern, die ihr ausgestellt habt?
Also es gibt viele Werke, die einfach begeisternd sind. Da ist zum einen Fin d'été oder Sommerneige, auch als Porträt der Miss Mosher bekannt. Das ist ein ganz figuriges Porträt oder Sinnbild, das eine Dame im schwarzen Abendkleid zeigt. Sie hat rote Haare, ganz feines, zartes, fast porzellanhaftes Inkarnat und es zeigt eben ganz toll, wie Röderstein ja auch mit Farben und Nuancen spielen konnte. Also der Hintergrund ist ebenfalls in einem Rotbraun gehalten und auch die Kritiker damals schon, als sie es ausstellte, haben eben bewundert, wie toll sie eben diese Farbschattierungen beherrscht, weil sie eine rothaarige Dame vor einem roten Hintergrund darzustellen weiß. Es ist einfach ein ganz, ganz grandios gemaltes Stück und zeigt wirklich, wie qualitätvoll sie war. Es hat diese übergeordnete Bedeutungsebene, eben die Dame trägt einen Blumenstrauß in Händen, der aber schon so ein bisschen, ja, fast verwelkend nach, schlapp nach unten hängt in ihren Händen. Und das spielt eben auf diese Sommerneige, auf dieses Fin d'été an. Also da kommt nochmal eine andere Bedeutungsebene, allein durch diesen Titel, unter dem Rödersteins ausstellt, ins Bild. Das ist ein grandioses Stück. Das Selbstbildnis mit roter Kappe, das sie malt und 1894 dann auch im Pariser Salon ausstellt, als eines der ersten Selbstbildnisse, die sie ausstellt tatsächlich. Es ist sehr ungewöhnlich, wird sie vielfach wiederholen. Und auch das ist ein grandioses Stück. Es ist in Ai-Tempera gemalt. Es trägt die Inschrift O.W. Röderstein, peint par elle-même. Also es ist eine ganz demonstrative Selbstinszenierung, auch als Künstlerin. Es zitiert wieder die alten Meister oder auch in der Lichtführung Rembrandt. Also es ist ein Statementstück, würde ich sagen. Auch das ist ein ganz grandioses Werk, aber auch ihr Spätwerk ist total faszinierend. Sie experimentiert phasenweise mit den Stilmitteln des japanischen Holzschnitts. Also auch da kommen ganz besondere modern wirkende Werke dann zum Vorschein aus dieser Auseinandersetzung.
Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren mal in Wien in der Ausstellung von und über Egon Schiele war. Und da gibt es ja auch ganz viele Porträts. Und ich hatte dann das Gefühl, dass man da auch sehr einfach sehr viele spannende Charaktere sozusagen beobachten kann. Ist das was, was man dann bei euch in der Ausstellung auch tun kann? Ist das so, dass man das Gefühl hat, diese Leute so richtig kennenzulernen, die da gemalt wurden?
Ja, also Röderstein hat schon auch das Talent, sozusagen ihre Auftraggeber oder eben die Porträtierten so mit einer psychologischen Feinfühligkeit sozusagen zu erfassen. Zum einen schafft sie das eben über Komposition oder eben über Attribute, dass sie eben dem Charakter so sehr entspricht auch. Sie schafft es oft auch in der Malweise. Also eine Lilli von Schnitzler, also eine freigeistige Mäzenin, ist mit flotten Pinselstrichen und mit feurig rotem Hintergrund dargestellt und ein Wissenschaftler dann eher mit zurückgenommener Farbigkeit, vielleicht auch mit einer stärkeren Linearität oder mit dann zum Beispiel Zitaten, die wiederum an gelehrten Porträts aus dem 15., 16. Jahrhundert, also wieder an so eine Altmeistertradition erinnern. Also da kommt sie sozusagen dem Anspruch, dem Charakter des Dargestellten oder der Dargestellten sehr, sehr gut entgegen.
Und da Ottilie W. Röderstein jetzt auch so eine enge Beziehung zu Frankfurt hat, greift ihr das irgendwie in der Ausstellung auf? Ist es auch eine Ausstellung, die sich jetzt vielleicht besonders auch an Menschen richtet, die aus Frankfurt kommen und diesen Bezug zur Stadt haben?
Ja, also wir hoffen schon, dass wir zum einen die Frankfurter, aber auch die Hofheimer, sie war ja auch lange, lange Zeit dann, gerade in den späten Jahrzehnten, in Hofheim tätig, dass wir gerade diese Menschen besonders mit der Ausstellung begeistern können. Ich glaube, man kann auch sehr viel sozusagen Stadtgeschichte und Kulturgeschichte mitnehmen. Und sowohl die Verknüpfung von Röderstein, die eben mit dem Städel bestand, ist Thema oder Subtext unserer Ausstellung, aber eben auch dieses Netzwerk von Frankfurter und Hofheimer Persönlichkeiten, das sie pflegte. Auch das wird sozusagen in einem Themenkomplex der Ausstellung aufgegriffen und eben durch Porträts dieser Menschen dann auch kommuniziert.
Also wir haben jetzt ja schon mal ein ganz gutes Rundumbild bekommen von der Malerin Ottilie W. Röderstein und wie schwierig sie es auch hatte als Frau damals. Wie ist es denn heute vielleicht mit der Kunstszene oder auch dem globalen Kunstmarkt? Haben es Malerinnen und Künstlerinnen immer noch schwieriger als ihre männlichen Kollegen?
Oh, das ist jetzt eine Frage, die ich als Kunsthistorikerin sozusagen mit diesem sehr dezidierten Blick auf die Vergangenheit für den aktuellen Kunstbetrieb weniger gut beantworten kann, als wenn man vielleicht eine Künstlerin direkt anspricht und befragt zu diesem Thema. Aber ich glaube schon, dass es einfach immer noch Hürden gibt, die eben durch diese traditionellen Rollenmuster, die ja auch gerade während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, da kam das ja wieder hoch. Wir haben ja in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder angefangen, wo wir eigentlich 1920 schon drüber weg waren. Ich glaube schon, dass es immer noch den Kunstbetrieb zumindest ein wenig prägt und es gibt natürlich Themen, über die Frauen anders nachdenken müssen, wie zum Beispiel Familie als Männer. Das weicht sich gerade Gott sei Dank auf in allen Berufszweigen. Ja, aber ich glaube, für Frauen stellt sich die Frage einfach nochmal anders und deswegen auch für Künstlerinnen.
Und jetzt haben wir auch schon gehört, dass Ottilie W. Röderstein gerne mit ihrer Qualität überzeugen wollte und dass es ihr wichtig war, danach beurteilt zu werden. Wann ist man denn überhaupt als Künstlerin erfolgreich? Das definiert ja dann jeder für sich. Ja. Aber das Städel-Museum hat ja dann auch in seine Sammlung nach und nach das aufgenommen, was man dann eben unter den eigenen Zweck setzt. Wie sieht denn das Städel-Museum oder auch das damalige Institut dann diesen Sammlungszweck an? Und was da die grundsätzliche Motivation ist, in welche Richtung Werke in die Sammlung aufgenommen werden?
Da haben natürlich die Direktoren oder die Kuratoren der Abteilungen einen sehr prägenden Einfluss gehabt in der Vergangenheit und auch heute noch. Also was ist erfolgreiche Kunst, was ist Kunst, die in ein Museum integriert wird? Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und die historisch und jetzt für die Jetztzeit, glaube ich, auch unterschiedlich beantwortet wurde. Also das Städel-Museum hat erst nach 1900 dann zum Beispiel französischen Impressionismus angekauft, eben lange traditionelle Künstler auch in die Sammlung integriert, sehr wenige Frauen in die Sammlung integriert. Also es sind wenige Künstlerinnen angekauft worden, auch in der jüngeren Vergangenheit. Und wie definiert man erfolgreiche Kunst? Das glaube ich auch. Es gibt sicher eine Bewertung, ein Bewertungskriterium, das ästhetisch geprägt ist. Es gibt den Kunstmarkt, der natürlich auch sozusagen definiert, was ist erfolgreiche Kunst im Sinne von gut verkäuflicher Kunst, was wird groß gehandelt. Wir erleben auch, dass zum Beispiel das Publikum gewisse Werke nachfragt, sozusagen, die dann in der Sammlungspräsentation auch präsent sein müssen, sonst fehlen sie einfach dem Publikum, das regelmäßig zu uns kommt. Und jetzt im Hinblick auf Röderstein ist es so, man muss sicher sagen, sie hat nicht die gleichen Preise erzielt wie ihre männlichen Kollegen im 19. Jahrhundert, aber sie war eben auf Ausstellungen international, also von Chicago über Paris, über Zürich bis nach Berlin. Sie wurde auch befragt, wir wissen nicht, ob es wirklich dazu kam, in Kopenhagen auszustellen. Also sie war international vertreten in Ausstellungen und allein das ist schon wirklich als erfolgreich zu bewerten. Sie hat von ihrer Kunst leben können. Und sie hat es dann auch geschafft, sicher auch durch ihre guten Verbindungen in Frankfurt, als eine der ersten Frauen sozusagen durch den Ankauf des Städtischen Kunstinstituts eines Werks von ihr sozusagen institutionalisiert zu werden. Auch das ist, glaube ich, ein Gradmesser für ihre Bekanntheit und für ihren Erfolg. Und auch heute ist es ja immer noch so, dass Kunst, die im Museum gezeigt wird, als per se gute Kunst definiert wird und andere Künstler, die eben diesen Schritt aus verschiedenen Gründen nicht geschafft haben, weniger Resonanz, weniger Bekanntheit einfach genießen, obwohl sie vielleicht qualitativ gar nicht schlechter sind.
Also Ottilie W. Röderstein, eine Frau, die sich mit ihrer Kunst durchgesetzt hat und die sehr viele unterschiedliche Malstile ausprobiert hat. Das hört sich nach einer interessanten Ausstellung an. Und wir danken erstmal für den Überblick und schließen immer ganz gerne nochmal ab mit so einem kurzen, ungefähr einminütigen Pitch. Ja, wieso sollte man sich die Ausstellung anschauen, wenn man nach Frankfurt am Main kommt? Magst du das einmal probieren, die Hörerinnen und Hörer zu überzeugen?
Probier es mal, mal gucken, ob es gleich beim ersten Mal klappt. Ich denke, die Ausstellung Freischaffend präsentiert eine ganz großartige Künstlerin, die ein qualitativ hochwertiges, und aber auch interessantes Werk geschaffen hat. Es ist eine Künstlerin, bei der man, viel entdecken kann. Man kann die ganze Bandbreite an Stilen, die im 19. Jahrhundert, eben präsent waren im Kunstbetrieb, entdecken. Man kann Persönlichkeiten entdecken, Künstlerinnenpersönlichkeiten entdecken, Künstlerpersönlichkeiten, Persönlichkeiten des Lebens, der Wissenschaft, der Wirtschaft. Man kann auch sehr viel Zeitgeschichte sozusagen mit entdecken. Wir haben eine Sektion, die sich eben mit Archivalien, sozusagen den Lebensumständen der Künstlerin Ottilie W. Röderstein widmet. Ganz großartiges Fotomaterial, das Einblick gibt auch in ihr Leben als Künstlerin. Und ich glaube, es gibt einfach total viel zu sehen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Besucher vielleicht auch seinen Blick auf die Kunst des 19. Jahrhunderts erweitern kann. Das würde mich sehr freuen.
Super, vielen Dank. Ja, die Ausstellung hat am 20.07. erst geöffnet, also erst vor wenigen Tagen. Das heißt, man hat jetzt noch einiges an Zeit, vorbeizuschauen und sich genau das anzuschauen und anzusehen. Vielen Dank, Eva-Maria Höllerer, für diesen Einblick in eure frisch eröffnete Ausstellung.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Und wir hoffen, euch hat diese Folge wieder gefallen. Falls ja, freuen wir uns sehr über ein Abo oder eine Bewertung. Ihr kennt das. Und schaut auch gerne in unsere kostenlose Cultway-App rein. Die gibt es in den App-Stores und da gibt es verschiedene Audios zu hören zu verschiedenen Kultur- und Wissenschaftsthemen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, danke.